Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic tritt zu seinem Erstrundenmatch an. Andy Murray kann nicht zu seinem Erstrundenmatch antreten. Laura Siegemund und Alexander Zverev sind eine Runde weiter. Angelique Kerber, war das ihr letztes Match in Wimbledon? Wir werden es sehen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip and Charge zu Wimbledon 2024. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist mein erstes Mal beruflich Wimbledon und ich muss ja schon sagen, es ist eine schöne Abwechslung gegenüber den French Open und den Australian Open, dass man hier abends um 9:30 Ortszeit den Podcast aufnehmen kann und nichts mehr verpasst.
Ja, es mag sich in den späteren Runden ändern, wenn noch Matches auf dem Center Court bis, weiß ich, 11 Uhr oder so dauern. Aber generell gilt das schon, ne? Und übrigens als ganz kurze Ansage, nachdem du gestern, glaube ich, 3 oder 4 gemacht hast. Ich wohne in einer Straße, in der sehr viele junge Menschen wohnen, die es mit dem türkischen Team halten. Und ich habe sie schon den ganzen Abend gehört, weil sie keine 10 Meter entfernt sind von meinem Zimmer. Von daher, wenn es gleich laut wird, dann wisst ihr, dass wir quasi während des Ende oder möglichen Ende des Matches aufnehmen.
Wir werden versuchen, die Autokorsi in Köln dann ein bisschen zu übertönen. Ein Hinweis habe ich auch noch. Du hast gestern darüber gesprochen, dass es ja nicht so häufig vorgekommen sein kann, dass ohne Satzverlust die Herrenturniere gewonnen worden sind.
Und?
Und es gab zweimal, 1976 und Roger Federer 2017.
Stimmt, das, was er dann am Ende gegen Cilic gewonnen hat,
genau. Und diese beiden Turniere sind Björn Borg und Roger Federer. Die beiden haben das Turnier ohne Satzverlust gewonnen. Und danke an unseren Hörer René, der das gestern dann rausgebracht hat. Jetzt müssen wir jede Sendung irgendwie mit irgendwelchen Ansagen eröffnen. Dabei wollen wir doch eigentlich nur über Tennis sprechen.
Na, haben wir jetzt ja.
Ja.
Und ich meine, endlich mal ein Rekord, wird sich Federer sagen, der nicht schon Djokovic gehört. Denn das, glaube ich, schafft er nicht mehr.
Das glaube ich auch nicht. Wir sprechen gleich noch über Novak Djokovic. Als erstes müssen wir allerdings über die Titelverteidigerin des letzten Jahres sprechen. Und wir können endlich mal wieder über Steffi Graf sprechen. Markita Vondrousova hat heute ihre erste Runde gespielt. Sie hat den Court eröffnet am Dienstag. Das obliegt der Titelverteidigerin aus dem letzten Jahr. Und sie hat ihr Match verloren. Und das in fast erschreckender Manier. Gegen Jessica Busas Manero hat sie verloren mit 4:6 und 2:6. Und es war nichts von der Markita Vondrousova zu spüren und zu sehen, die letztes Jahr dieses Turnier gewonnen hat und da, die auch noch vor ein paar Wochen ganz okay gespielt hat. Sie musste ja dann in Berlin aufgeben, ihr Match. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, naja, das ist jetzt eine ordentliche erste Runde, da kommt sie erstmal mit rein. Aber es war nichts davon zu spüren, dass sie sich in irgendeiner Weise gegen die Niederlage stemmt. Und sie hat unglaublich Fehler mit vielen Fehlern gespielt.
Ja, ganz ehrlich, sie tat mir ein bisschen leid. Und wir hatten ja unsere Auslosungsvorschau am Freitag aufgenommen. Ich glaube, da hatte ich noch angenommen, dass sie ein paar Runden weit kommt. Und es hat sich dann langsam in den letzten Tagen geändert. Schon auf der Pressekonferenz war sie, sag ich mal, sehr verhalten. Dann hat Wimbledon noch dieses kurze Video veröffentlicht, wo sie quasi die Schale nach Hause bringt. Und ich fand sie da schon extrem verhalten. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn du es nicht glaubst, sag doch wenigstens irgendwie, dass du dir diesen Titel letztes Jahr verdient hast und dass du hier zu Recht die Titelverteidigerin bist. Und da kam ganz, ganz wenig von. Und das hat man heute gesehen. Und es mag die Verletzung gewesen sein, aber ich glaube, es war mehr die Nervosität. Denn so passiv, so ja wenig matchbestimmt ist Vondrousova dann auch nicht. Und ich fand es eine traurige Leistung und ich glaube, sie war auch ziemlich mitgenommen, kann ich ja verstehen. Ist ja auch irgendwie total unangenehm. Ist auch eine Chance wahrscheinlich, die sie bekommen wird, den Center Court quasi am zweiten Tag zu öffnen als Titelverteidigerin und dann da reinzugehen und wahrscheinlich zu wissen, boah, das wird heute nicht wirklich was. Und dann eine Gegnerin zu haben, die keine Rasenspielerin ist, aber die Energie mitbringt, die den Ball verteilt, die jetzt nicht so viel Fehler macht, das war heute dann, glaube ich, nicht das, was Vondrousova gebraucht hat.
Busas Manero hat ihren Aufenthalt heute, fand ich, auf dem Center Court genossen. Und auf der anderen Seite, Markita Vondrousova hat die ganze Zeit ausgesehen, als wollte sie nicht auf dem Platz sein. Und jedes Mal, wenn sie versucht hat, die Initiative zu übernehmen, und das hat sie ja drauf, wie gesagt, wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Und du sagst ja ganz zu Recht, dass sie letztes Jahr verdient diesen Titel gewonnen hat. Aber jedes Mal, wenn sie versucht hat, dann auch ein bisschen Initiative zu übernehmen, ist der Ball ins Ausgegangen. Und vor allen Dingen nicht knapp oder so, sondern wirklich fast zwischendurch einen Meter weit. Und das war schon bitter heute zu sehen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, sie wollte nicht da sein.
Ja, ist vielleicht wirklich nicht ihr Ding gewesen. Ha? Sie hat natürlich nicht das beste Jahr bisher gehabt. Ich meine, da das ja auch quasi in der Öffentlichkeit ist, wissen es ja auch alle, dass sie und ihr Ex-Mann sich getrennt haben. Und ich glaube, das hat ihr ganz schön zugesetzt. Dann war sie auch noch wegen dem Todesfall in der Familie abgereist, kurz in den French Open. Also es scheint nicht das Jahr zu sein. Jetzt hoffen wir mal, dass die Verletzung, die sich zugezogen hat, in Berlin nicht so schlimm ist, weil das haben wir gesehen, als sie erstmals an die Spitze quasi des Damentennis aufstieg. Da ist sie dann lange, lange mit Verletzungen draußen gewesen. Auch nach dem zweiten Mal, als sie Olympiasilber holte, hat es länger gedauert, bis sie sich wieder gefangen hat. Und jetzt sah es eigentlich ganz okay aus. Sie fällt ja auch nur auf Platz 15 im Ranking zurück. Und jetzt wünscht man ja einfach, dass sie gesund bleibt und sich dann vielleicht wieder finden kann in den nächsten Wochen und Monaten.
Ich wollte gerade sagen, sie fällt ja relativ weich, ne? Von Platz 6 auf Platz 15, das ist ja dadurch, obwohl sie 2000 Punkte verliert, sie hat sich ja so ein bisschen Puffer dann auch erarbeitet und das ist ja auch eine Sache, wo man dann sagt, okay, es war keine Eintagsfliege, dieses Wimbledon-Turnier. Vielleicht ist der Grand Slam eine, in Anführungsstrichen, Eintagsfliege, aber sie hat ja schon gezeigt, dass sie zur erweiterten Weltspitze auf jeden Fall gehört.
Ja, vor allem ist sie eine gute Grand-Slam-Spielerin. Sie hatte ja letztes Jahr dann nach dem Wimbledon-Triumph Viertelfinale beim US Open erreicht, dieses Jahr Viertelfinale bei den French Open erreicht. Also innerhalb der letzten 5 Grand Slams dreimal mindestens im Viertelfinale gestanden. Da würde ich das jetzt heute unter nicht gut gelaufen verbuchen und denken, dass sie sich weiter da oben halten kann.
Jessica Buzas-Manero trifft jetzt in der zweiten Runde auf Cristina Buxa. Das ist ein spanisches Duell und da wird Buzas-Manero, die heute wirklich mit einer extremen Offenheit und einer extremen Lust am Spiel überzeugt hat, wird sie sich wahrscheinlich auch denken, Mensch, vom Center Court und im ersten Match auf vielleicht Platz 8 oder Platz 15 und das ist dann auch eine Umstellung.
Ja, ich glaube, das war dann heute auch ein Thema am Abend, ne? In Wimbledon. Auf einmal wurden auch große Namen auf kleine Courts verfrachtet.
Oh, Dan Evans war gar nicht glücklich.
Ja, und wo hat Ons Jabeur gespielt? 13, 14?
Ja, auch, ja.
Also quasi wirklich im Schatten vom Center Court. Ist es nicht so richtig gelungen. War heute, können wir auch kurz erwähnen, zwischendrin regnerisch. Und ja, Buxa und Buzas Monero werden in der nächsten Runde sicherlich rausfinden, wie es sich auf den kleineren Court spielt.
Ja, das werden sie auf jeden Fall. Also Center Court, glaube ich, ist relativ ausgeschlossen. Angelique Kerber hat heute auch ihr erstes Match gespielt gegen Julia Putintseva und sie hat es verloren gegen Putintseva in 2 knappen Sätzen am Ende. 5-7 und 3-6 hieß es aus der Sicht von Angelique Kerber. Ich habe das Match relativ lange auf dem Court 12 verfolgt. Und ich hatte das Gefühl, dass eigentlich Angelique Kerber immer halbwegs dran war. Aber mich hat heute Julia Putintseva sehr überzeugt. Bis auf eine Schimpftirade im zweiten Satz, wo sich ihr Team einiges anhören musste, wo sie auch mal eine Aufschlagbewegung nochmal unterbrochen hat, um nochmal einen Satz loszuwerden, hat sie sehr ruhig, sehr fokussiert gespielt. Und sie hat heute wenig Fehler gemacht. Sie hatte mehr Winner als Unforced Errors. Und hat Angelique Kerber eigentlich keine so richtige Chance gegeben, reinzukommen. Es gab eine Situation im zweiten Satz, wo Angelique Kerber beim Stand von 3-3 0-30 hatte und dann einen einfachen Rückhandball ins Ausgeschoben hat. Und ich sage das als Tennislaie, beziehungsweise als jemand, der nie richtig Tennis gespielt hat. Das war ein einfacher Ball, den sie da ins Ausgesetzt hat. Wenn sie da das Break holt, vielleicht ändert sich dann nochmal ein bisschen die Statik dieses Matches. Aber danach kam das Break gleich von Putintseva. Kerber hat in der Pressekonferenz gesagt, nein, es liegt nicht an diesem Punkt, ich bin heute nicht so richtig reingekommen etc. Aber ja, dieser Punkt, der war schon bitter.
Ich würde auch sagen, sie hat einfach generell nicht so ein hohes Level erreicht. Und so ein bisschen die Zahl, die auffiel, war, dass Putintseva hinterm zweiten Aufschlag 63% der Punkte gewonnen hat, Kerber 32. Und so hat sich es auch ein bisschen angefühlt, dass ein gewisses Leistungslevel kommt Kerber nicht drüber hinaus und Putintseva hält das Leistungslevel und kann aber ab und an noch ein bisschen höher gehen. Und ja, Putintseva, finde ich, hat den Ball gut und schlau verteilt. Trotzdem, eine Kerber vor ein paar Jahren hätte das Match mit ziemlicher Sicherheit gewonnen. Nur ist sie davon entfernt und ist jetzt natürlich auch die Frage nach 6 Monaten, und wir haben immer gesagt in der Vergangenheit, man kann die Saisons von Kerber anhand von Wimbledon beurteilen. läuft noch nicht so. Bin gespannt, was sie in den nächsten Wochen und Monaten entscheidet, wie es weitergeht für sie.
Sie ist gefragt worden vom Kollegen Kleffmann von der Süddeutschen, ob das jetzt ihr letztes Mal Wimbledon war. Und sie hat gesagt, das kann sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entscheiden. Sie hat da noch nicht so drüber nachgedacht etc. Habe ich ihr jetzt nicht zu 100% abgenommen, aber ich will das einfach mal so stehen lassen. Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie will sich jetzt auf Olympia vorbereiten. Sie weiß noch nicht, ob sie nochmal ein Turnier spielen wird, aber das ist jetzt wohl tatsächlich zur Diskussion stehend, ob sie nochmal ein Turnier auf das olympische Tennisturnier in Paris dann vorher spielt, um sich einzuspielen. Aber was wir verkünden können ist, dass sie doppelspielen wird bei den French Open und das mit Laura Siegemund. Laura Siegemund und sie haben sich verabredet, um doppelt zu spielen. Laura Siegemund wollte eigentlich mit Annalena Friedsam doppelspielen. Friedsam ist verletzt und Jule Niemeyer hat wohl gesagt, dass sie hier Prioritäten auf dem Einzel setzt oder auf das Einzel setzt und nicht fürs Doppel dann nach Paris zu Olympia fahren wird. Deswegen jetzt Angelique Kerber und Laura Siegemund im Doppel in Paris 2024 und ich glaube, das gucke ich mir gerne an.
Ist halt die Frage, wie erfolgreich das wird.
Ja, ne? das ist die Frage. Ja,
also es wird schon Grund gehabt haben, dass Siegemund länger gewartet hat, bis sie sich entschieden hat.
Ja,
also ich glaube, das kann man sagen.
Kerber ist nicht keine, die beste Doppelspielerin.
Nee. Und von daher, ich bin wirklich gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate laufen. Also es mag ja sein, dass Kerber da noch nicht drüber nachgedacht hat, aber irgendwann ist das Protected Ranking weg.
Ja.
Und dann kann sie natürlich über Wildcards und von mir aus auch die Ochsentour über die Challenger gehen. Ich sehe es aber noch nicht so,
nein,
dass das wirklich ihre Herangehensweise sein wird.
Ja, ich sehe es auch nicht. Laura Siegemund ist ein guter Hinweis. Julia Putintseva spielt jetzt in der zweiten Runde gegen Katerina Siniakova, die hat gegen Marina Stakusic gewonnen. Aber Laura Siegemund ist ein guter Hinweis. Die hat heute ihre erste Runde gegen Katerina Beindl gewonnen. Wurde zwischendurch unterbrochen vom Regen. 6-4, 6-1 heißt es am Ende. Das war ein richtig guter Sieg für Siegemund, die auch vorher schon sehr gut immer gespielt hat gegen Beindl und jetzt wieder in der zweiten Runde steht. Sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, der Fokus ist eigentlich inzwischen wirklich auf dem Doppel. Also ich suche mir meinen Terminplan nach dem Doppel aus und nicht nach dem Einzel. Aber ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie es im Einzel läuft. Und vor allen Dingen hat sie gesagt, sie hatte vor ein paar Jahren sehr viele Knie-OPs und hatte nicht damit gerechnet, dass sie nochmal auf das körperliche Level zurückkommt, wie sie jetzt im Moment ist. Und sie sei darüber total glücklich und könne wirklich gutes, konkurrenzfähiges Tennis spielen. Und da möchte man ihr nur zustimmen.
Naja, und dass sie tüchtig ist, das glauben wir alle, oder?
Das stimmt. Also glaube ich, daran zweifelt niemand.
Ja, also Beindl, nicht die allerbeste Rasenspielerin und höchstwahrscheinlich ist in der nächsten Runde Schluss, wenn Rybakina nicht wegen irgendwas rausziehen muss, weil Rybakina das wahrscheinlich von vorn weg serviert und trotzdem kriegt Siegemund, denke ich, nochmal einen großen Auftritt. Also entweder Court 1 oder Center Court, gehe ich jetzt mal von aus, dass es den dafür gibt und dann eben ja weiterhin die Chance im Doppel nicht nur Ausrufezeichen zu setzen, sondern auch Grand Slams zu gewinnen. Und jetzt hatte ich trotzdem das Gefühl, die große News quasi bei ihr war heute, dass sie die Doppelentscheidungen von Olympia verkündet hat, ne?
Ja, sie hat quasi verkündet, sie hat gesagt, sie möchte gerne die Spielerin sein auf der weiblichen Seite, die das Mix spielt und sie hat gesagt, sie spielt mit Angelique Kerber Doppel und sie hat dann auch noch gesagt, dass sie hier in Paris mit Austin Krajicek Mixed spielen will und dass sie Mixed in Zukunft auch auf jeden Fall immer spielen will. Und wie gesagt, Doppel ist das wichtigste oder der wichtigste Wettbewerb hier für Laura Siegemund. Sie trifft jetzt, du hast es gerade erwähnt, auf Elena Rybakina. Die hat keine Probleme gehabt gegen Elena Gabriela Ruse. 6-3, 6-1. Wir müssen immer noch sehen, wie fit ist Rybakina. Aber auch Siegemund hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Sie bekommt nochmal einen großen Auftritt. Sie hat nichts zu verlieren im Match gegen Rybakina. Und sie will das genießen, diese zweite Runde. Caroline Wozniacki hat gegen Alicia Parks sehr klar gewonnen mit 6-2 und 6-0 und trifft jetzt in einem Duell, auf das wir uns, glaube ich, sehr freuen können, auf Leyla Fernandes. Leyla Fernandes hat gegen Lucia Bronzetti gewonnen, 6-4, 6-3. Fernandes gegen Wozniacki, die eine Spielerin, die sehr, sehr, sehr schnell versucht, auf den Punkt zu gehen, gegen die Defensivkünstlerin. Ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns freuen können.
Ja, und ich meine, nicht nur wir waren ja eigentlich überzeugt, dass es für Wozniacki wahrscheinlich schon eine erste Runde zu Ende geht. Und dann gewinnt sie mit, hast du die Winner und Unforced Errors gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Was schätzt du? Wie viel Winner, wie viel vermeidbare Fehler?
Weiß ich, 10 und 5? 8 und 5?
Nee, 5 und 4. Was soll man sagen? Und Parks hat mit 38% aufgeschlagen.
Ja.
Also, da läuft dann natürlich auch bei Parks nicht viel. Spielerin, die so abhängig ist, aber das mit Wozniacki. Und sagen wir mal so, Wimbledon steht im Ruf eher eher vielleicht ein bisschen zu viel bei den Winnern draufzuschlagen, als jetzt zu wenig. Und von daher, was soll man sagen, ne? Also ich denke, gute Bestimmung für Fernandez, wo sie steht, einfach weil sie mir in den letzten Wochen wirklich gut gefallen hat, weil ich das Gefühl habe, sie kann mehr Tempo selber machen. Sie ist eine offensivere Spielerin geworden und dann sollte sie eigentlich gegen Wozniacki hier gewinnen.
Ja, ich glaube es auch, aber Wozniacki kann, wie wir es heute gesehen haben, ihre Gegnerin dann auch einfach mal aussitzen und das ist dann ja ausgesessen, ne? Hat einfach Alicia Parks alles übernehmen lassen und selber einfach nur den Ball reingespielt und das ist ja dann auch in Ordnung. Ne? Und sie macht es ja auf eine wirklich herausragende Art und Weise. Es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, Wozniacki ist so eine Top-50-Spielerin, die war mal Nummer 1.
Ja, und immer noch eine. Entschuldigung.
Ja. Nee, Reto, weiter.
Ja, immer noch eine der fantastischen Athletinnen. Wir denken immer dran, die Gute ist im Marathon in, was waren es damals, 3,40 oder so gelaufen. Also da träumen ganz, ganz viele Hobbysportler und Sportlerinnen von. Und das ist ja mitten in der Saison quasi oder direkt nach dem Saisonende ohne spezifisches Training gelaufen. Wozniacki ist eine von denen, die hätte wahrscheinlich in 5 bis 10 Sportarten es in die Weltspitze schaffen können. Und Tennis war halt eins davon.
Und Tennis, da kann man ganz gut was verdienen.
Ja.
Caroline Wozniacki, also gegen Lella Fernandez. Anna Kalinska ja, hat gewonnen gegen Pana Udvardi mit 6:3, 6:2. Trifft jetzt auf Marie Buskova, die hat gegen Julia Riera mit 6:2 und 6:1 gewonnen. Elina Avanesyan hat gegen Angelina Kalinina gewonnen, 6:2, 6:3. Trifft jetzt auf Ludmila Samsonova, die musste arbeiten gegen Rebecca Masarova. In 3 Sätzen 6:2, im 3. Satz gewonnen. Du hast eben schon Ons Jabeur erwähnt, die hat keine Probleme gehabt gegen Muyoko Uchiyama. Uchijima, Entschuldigung, 6-3, 6-1, trifft jetzt auf Robin Montgomery. Die hat gegen Oliver Gadecki gewonnen mit 6:4, 6:4. Und Jabeur zeigt sich hier von einer sehr lockeren Art und Seite, aber gegen Robin Montgomery wird sie aufpassen müssen.
Ja, die hat sowieso eine schwierige Auslosung. Also viele Matches sind heute gar nicht losgegangen, darunter, oder nicht zu Ende gespielt worden, darunter auch Svitolina gegen Linette und Niemeyer gegen Golubic, das sind alles mögliche Drittrundengegnerinnen, in der 4. könnte Bolter oder Pegula warten, also Jabeur hat mit die härteste Auslosung und trotzdem ist sie auch mit die beste Rasenspielerin und ich bin so gespannt, wie sie damit umgeht, wenn sie hier in enge Situationen reinkommt oder wenn sie dem Finale vielleicht zu nahe kommt oder dem Gesamtsieg zu nahe kommt. Da bin ich super gespannt, wie sie mit umgeht. Montgomery, auch eine, die den Ball sehr gut verteilen kann, die sehr kreativ ist. Ich weiß nicht, ob sie genug Power hat, um Jabeur am Ende zu besiegen, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus unterhaltsam wird.
Du hast gesagt, Viktoria Golubic gegen Julia Niemeyer. Es wird morgen um 11 Uhr nachgeholt. Katie Bolter hat heute gegen Tatjana Maria gewonnen, 7-6, 7-5. Das war ein Match, was wirklich auf Messerschneide war. Und Tatjana Maria hat am Ende mit ganz wenigen Punkten nur verloren. Katie Bolter hat das sicherlich verdient gewonnen, das Match. Aber ich glaube, Tatjana Maria wird der einen oder anderen Chance hinterher trauen, weil es war heute ein sehr, sehr offenes Duell zwischen den beiden.
Ja, und es ist natürlich für eine Spielerin wie Bolter da eine Konzentrationsleistung, weil die kommt über die Power, die hat jetzt aber nicht die völlig überragende Power, wie jetzt, weiß ich, die zum Beispiel Rybakina oder auch Sabalenka hat, also dann auch wirklich durch die Defensive von Maria durchschlagen kann, sondern es ist genug, um Maria in der Defensive zu halten, aber nicht, um immer an ihr vorbeizuschlagen. Und das heißt, das erfordert Konzentration und Bissigkeit, weil Maria das dann ja auch so extrem geschickt macht. Und Bolter stand jetzt nicht gerade im Ruf, das in der Vergangenheit zu können. Und man muss sagen, die hat einen ganz schönen Aufstieg im letzten Jahr hingelegt und ist auch zu Recht da oben. Und trotzdem war es eine eher offene Geschichte. Und da hat Bolter sich durchgesetzt. Die Stimmung schien ja auch sehr gut.
Ich ja, weiß war nicht, super.
Ja.
So sehr der Court 3 ist direkt neben dem Court 12 und ich habe bei Angelique Kerber gesessen und der Jubel, der war über die gesamte Anlage zu hören, als Katie Bolter dann den Matchball verwandelt hat und das Stadion war voll und es war so schöner Spätnachmittag, Vorabend und das war schon richtig cool.
Ja, ist vor allem auch einer der Courts, wo es sowohl Tickets gibt, die man kaufen kann, genau, als auch die Leute, die sich anstellen können. Mhm. Die können dann nämlich auch drauf. Und von daher, da ist häufig gut Stimmung, da werden dann so die Briten in der zweiten Reihe hingesetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo es in der nächsten Runde dann für Bolter gegen Harriet Dart geht. Wie gesagt, soweit ich weiß, sind es nicht die allerengsten Freundinnen. Und mal schauen, was da passiert. Werden die wirklich auf den Center Court zum Beispiel?
Das glaube ich nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, das glaube ich nicht.
Aber die kriegen einen guten Spot von der BBC. Also entweder erstes Match auf 2 oder irgendwo auf einem 1 oder so.
Das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Ja, das wird am Donnerstag das Match dann sein. Harry Dart hat gegen Zhuojuan Bai mit 6-4, 6-0 gewonnen. Jin Yu Wang gewinnt gegen Victoria Tomova in 3 Sätzen und trifft jetzt auf Jessica Pegula. Die hat 6-2, 6-0 gegen Ashlyn Kruger gewonnen. Gleich heute Morgen um 11 Uhr, 49 Minuten. Jessica Pegula im Moment in wirklich richtig guter Form. Jelena Ostapenko hat auch überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier die bessere Spielerin ist gegen Alia Tomljanovic. 6-1, 6-2. Davon habe ich mir nur wirklich mehr versprochen.
Ja, glaube ich alle. Und hatte gestern ja bei IBM geschimpft und bin wirklich nicht zufrieden damit, wie sie Zahlen nutzen. Eine ganz interessante, die sie haben, auch wenn sie nicht erklären, wie die entsteht, ist, wie viel der Punkte quasi in der Offensive von einem der beiden Spielerinnen gespielt werden und wie viel neutral. Und sie hatte den größten Offensivwert, den ich bisher im ganzen Turnier gesehen habe. Und wenn da natürlich alles sitzt, ja gut, dann sind quasi alle Gegnerinnen chancenlos. Und das scheint dann ja heute zumindest laut Zahlen der Fall gewesen zu sein. Trotzdem hätte ich gedacht, dass bei Tomljanovic da jetzt mehr geht. Aber gut. Vielleicht zieht Ostapenko das durch und dann könnten wir sie in der vierten Runde unter Umständen gegen Iga Świątek erleben und das wäre dann natürlich was.
Das wäre ein Highlight. Ich meine, wenn Ostapenko trifft, dann hinterlassen die Bälle wirklich diese kleinen Brandflecken auf dem Rasen. Das ist einfach so.
Ja, also ich glaube ja von den Grundschlägen her ist sie, auch wenn man die Männer inkludiert, wahrscheinlich schon Top 10, Top 15 in der Welt.
Ostapenko also jetzt in der nächsten Runde gegen Darius Niur. Sie hat dieses Duell gewonnen. Und wenn ihr das jetzt im Hintergrund hört, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Türkei gerade gewonnen hat. Selbst ich höre das jetzt hier. Bernarda Parra gewinnt ganz knapp gegen Anastasia Potapova mit 10-6 im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Trifft jetzt auf Caroline Garcia. Die hat mit 6-4 und 7-5 gegen Anna Blinkova gewonnen. Und dann können wir noch gerade sprechen darüber. Petra Martic gewinnt gegen Fran Jones. 3-6, 6-1, 6-2. Und trifft jetzt auf Iga Świątek und die hat heute gegen Sofia Kenin 6-3, 6-4 gewonnen. Tricky los, Sofia Kenin letztes Jahr mit der Überraschung in der ersten Runde, dieses Jahr kann sie es nicht folgen lassen. Sie hat gut gespielt, aber Świątek war sehr konzentriert heute.
Ja, und ich finde zwei Sachen, die man feststellen konnte. Das eine ist, man sieht dann halt in den Ballwechseln, im Gegensatz zum Sand, dass sie dann an manchen Schlag, der auf ihrer Seite landet, dann nicht mehr rankommt, wo sie dann, wenn die gegen ihre Laufrichtung gespielt werden, dann habe ich auf Sand trotzdem fast immer das Gefühl, dass sie da trotzdem noch im Ballwechsel drin bleibt. Und das ist auf dem Rasen nicht so, das hat man gesehen. Auf der anderen Seite war es von den gewonnenen Punkten hinter dem ersten Aufschlag ihre zweitbeste Leistung bisher auf dem Rasen. Und das zeigt, und das hat sie ja selber angesprochen, der Aufschlag ist echt besser geworden und sie ist eine, ja, bessere Aufschlagspielerin, vielleicht mittlerweile hinter dem ersten Aufschlag eine der 10, 15 besten auf der Tour und ich bin sehr gespannt, wie weit sie das hier bringen kann.
Das war die erste Runde, die noch nicht komplett gespielt ist, weil morgen gibt es noch ein paar Matches, unter anderem das Match von Juli Niemeyer gegen Viktoria Golubic. Und wir lassen jetzt erstmal noch die türkischen Fans ein kleines bisschen feiern und hören uns dann gleich wieder, wenn wir über die Herren sprechen. Und dann sprechen wir darüber natürlich, wie Novak Djokovic hier gewonnen hat. Und wir müssen darüber sprechen, dass Andy Murray nicht zu seinem Erstrunden-Match angetreten ist. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden-Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spieler aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Ich war heute Morgen in der Queue und ich habe mit der Frau gesprochen, die die Nummer 1 in der Queue hatte. Und sie war großer, großer Andy Murray-Fan und ist noch immer großer, großer Andy Murray-Fan. Und sie hatte die 1 und war seit Samstagvormittag in der Queue. Und wir haben heute Dienstagabend. Sie wollte also unbedingt das Murray-Match noch sehen. Hat die Leute am Sonntag alle vorgelassen, die dann sich für einen Montag angestellt hatten. Sie hat gesagt, nein, ich will am Dienstag dabei sein. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, als wir heute Morgen gesprochen haben, ob Andy Murray antreten wird können. Er kann nicht antreten. Er hat gesagt, Es hat einfach nicht gereicht, die Vorbereitungszeit hat nicht gereicht und er musste dieses Turnier absagen. Es ist wahrscheinlich sein letzter Auftritt in Wimbledon und er wird dann nur im Doppel antreten können. Er selber war heute Nachmittag dann nochmal beim Training mit seinem Bruder, aber auch da machte er nicht wirklich den glücklichsten Eindruck. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass Andy Murray hier nicht selbstbestimmt quasi seinen Abschied geben kann hier von Wimbledon.
Ja, und es ist fast ein bisschen wie bei Federer damals, ja? Der seinen Abschied ja auch im Doppel gegeben hat. Und wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, wahrscheinlich wird er sich ein bisschen ärgern, dass er auf Sand in diesem Jahr gespielt hat. Auf der anderen Seite hat er vermutlich das Gefühl gehabt, naja, das kann er noch mitnehmen, den Abschied von dort. Und es ist schon wirklich sehr bitter für ihn, dass er in Wimbledon das Turnier, was er wie kein anderer geprägt hat in diesem Jahrhundert, trotz Federer, trotz Djokovic, trotz Serena, wer das mal vor Ort erlebt hat, das ist ein riesiger Hype in den letzten Jahren gewesen. Und ich meine, wir haben alle, selbst in der Spätphase seiner Karriere, diese epischen Matches immer am Abend, immer auf der BBC mitbekommen. Da gibt's Quoten wie sonst vielleicht noch bei der Fußballnationalmannschaft. Und ja, es ist wirklich sehr schade. Ich wünsche ihm wirklich, dass er noch im Doppel antreten kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ansonsten hat er in der Theorie noch die Chance der Olympischen Spiele. Und ansonsten ist es mit einer Rückenverletzung in Queens zu Ende gegangen. Das wäre natürlich wirklich sehr bitter.
Das wäre wirklich sehr bitter. Wie gesagt, Roger Federer hat es damals auch nicht geschafft mit seinem Abschied in Wimbledon, als er den letzten Satz gegen Hubert Hurkacz mit 0-6 verloren hat. Jetzt Andy Murray, der es vielleicht nicht ganz schafft, seinen Abschied dort selbstbestimmt zu bringen. Alexander Zverev hat heute zum Beispiel gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er aufhört nach Olympia. Und, ich hoffe einfach drauf. Oder er hat gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir auch nächstes Jahr wieder über ihn sprechen. Und ja, wir sprechen ja eigentlich seit 2019, seit dieser unglaublich cringen, da muss ich jetzt mal das Wort cringe mit in den Mund nehmen, seit dieser cringen Verabschiedung von Andy Murray, als er damals das Abschiedsvideo bekommen hat. Und wir sprechen 5 Jahre und mehr als 5,5 Jahre später noch über seine Karriere. Also ja.
Also ich vermute, es ist wirklich der Abschied. Ich glaube, er hat eingesehen, dass der Körper nicht mehr mitmacht.
Ich glaube es auch.
Ich glaube, er ist mit großen Hoffnungen ins Jahr gekommen. Hat auch damals auch irgendwie von Australian Open gesagt, super Offseason, fühle mich bereit. Und irgendwie ist er aber nie richtig durchgestartet in diesem Jahr. Und dann hatte ich das Gefühl, war der Druck so groß, dass er auf einmal gesagt hat, naja, ich höre irgendwann auf. Und dann hat er es aber selber eingesehen. Er hat ja schon eine Verletzung dieses Jahr hinter sich. Das ist ja schon die zweite. Und kann mir nicht vorstellen, dass er das noch ewig durchzieht.
Es geht darum ja auch, es geht dann ja auch irgendwann dann zu erkennen, okay, der Körper sagt einem ja schon relativ deutlich, also bis hierher und nicht weiter. Und warum hörst du nicht auf mich? Und ja, ich find's trotzdem auch wirklich sehr schade. Und du sagst es, dieser Hype, der dort um die Murray-Matches auch in den letzten Jahren noch war, der ist schon wirklich enorm gewesen. Und ich bin heute gefragt worden, zeigt denn Wimbledon oder hat Wimbledon hier eine Großbildleinwand für das Spiel gegen die Schweiz, der Europameisterschaft von England am Samstag? Und da habe ich gesagt, das ist denen doch völlig egal hier in Wimbledon. Also hier gibt es keine Großbildleinwand. Und es wäre schön gewesen, hätte Andy Murray hier heute seinen Abschied feiern können. Andy Murray also nicht dabei. Novak Djokovic dagegen ist dabei. Und der hat heute gespielt, als wäre er niemals verletzt gewesen. Er hat seine erste Runde nämlich gewonnen und das in glatten 3 Sätzen gegen einen fast schon bemitleidenswerten Vítko Priva aus Tschechien. 6-1, 6-2, 6-2. Richtig viel ist mir da nicht aufgefallen von der Verletzung oder von der OP vor 3 Wochen.
Also es wird sich schon gegeben haben.
Aber ja, nein, ich wollte das nicht in Zweifel ziehen.
Nö, ich weiß. Aber es gibt ja die Verschwörungstheorien, dass es nicht so gewesen ist. Aber es wird schon so gewesen sein. Er hat sehr gut aufgeschlagen, gerade in den ersten beiden Sätzen. Ich frage mich, wie viel Angst drin war, dass er irgendwie wegrutscht und das Knie zu sehr belastet wird. Ich kann mir vorstellen, er würde gerne noch 2-3 Runden warten, bis er das rausfinden muss. Und ansonsten war das halt wirklich kein Gegner auf Augenhöhe. Das wird auch in der nächsten Runde nicht der Fall. Und danach mal gucken, Popyrin oder Echeverry, der größte Djokovic-Fan der Welt, wahrscheinlich jetzt auch nicht. Und dann gucken wir mal ab Anfang nächster Woche, wie es für Djokovic läuft.
Genau, dann gucken wir mal. Novak Djokovic also jetzt in der zweiten Runde gegen Jacob Fernley. Der hat heute gegen Alejandro Moro Cañas gewonnen mit 7:5, 6:4 und 7:6. Der Tiebreak des dritten Satzes mit 14:12. Das war durchaus Spektakel. Alexei Popperin gewinnt gegen Thiago Monteiro in 4 Sätzen. 6:4, 6:7, 6:3, 6:4. Da war eine gute Stimmung auf dem Platz. Auch einer dieser ganz kleinen Plätze, auf denen die beiden gespielt haben. Und Thomas Martin Echeverri ganz klein 3 Sätzen gegen Luca Nadi gewonnen mit 6:1, 6:4 und 6:2. Auch Alexander Zverev hatte heute seine erste Runde zu überstehen. Und überstehen ist nun wirklich kein Ausdruck für das, was Alexander Zverev da heute gemacht hat. 6:2, 6:4, 6:2 gegen Roberto Caballes Baena. Ich glaube, wenn sich Zverev eine erste Runde hätte malen dürfen, dann wäre die nicht groß anders ausgefallen als das, so wie er es heute gespielt hat. Es ist sehr lustig. Man weiß ganz genau, dass ein Match komplett so nebenher gelaufen ist, wenn sich die Journalisten im Raum anstrengen müssen, 3 oder 4 Fragen zu stellen. Gerade bei jemandem wie Alexander Zverev.
Ja, und Caballes Baena ist ein guter Tennisspieler, aber kein guter Rasenspieler. Nee. Und der wird jetzt im Sommer wieder abräumen auf den kleinen Sandplatzturnieren, Bundesliga. Das ist das, wo er unterwegs ist, wo er sich wohlfühlt. Er ist auch wirklich ein sehr solider Spieler, aber auf dem Rasen hat er nichts anzubieten. Und ich saß auch schon so Picasso, ich kann mir vorstellen, wie sowas dann läuft. Aber gut, in der nächsten Runde, denke ich, kriegt er eine Herausforderung und dann werden wir mal gucken.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt heute keine Herausforderung gewesen. Die nächste Runde wird eine Herausforderung werden. Das wird nämlich gegen Marcus Giron sein. Marcus Giron hat heute gegen Henry Searle gewonnen in 4 Sätzen. Und Zverev hat sich mit sehr viel Respekt gezeigt da gegenüber Marcus Giron. Er hat gesagt, ja, vor dem muss ich mich wirklich in Acht nehmen. Und ich hatte ihn gegen den enge Matches und das wird kein einfaches Ding. Und er sagte dann auch schon, ja, Jack Draper vielleicht in der dritten Runde. Aber er hat dann auch gesagt, Jack Draper muss dann auch erstmal gewinnen. Und da wäre beinahe schon die prophetischen Fähigkeiten von Alexander Zverev an den Start gekommen, weil nämlich Jack Draper hat sich heute extrem schwer getan in seinem Match, in seiner ersten Runde. Hat er nämlich heute Nachmittag gegen Elias Ymer gespielt und hat 5 Sätze gebraucht, um am Ende mit 3:6, 6:3, 6:3, 4:6 und 6:3 zu gewinnen. Das war nicht zu 100% überzeugend von Jack Draper. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ihm das so ein kleines bisschen jetzt auf das Gemüt geschlagen ist, dass er jetzt wirklich der Posterboy ist hier in Wimbledon.
Das ist jetzt eine große Herausforderung. Ja. Und für mich war das ein ganz klassisches Start-Stop-Match. Also immer wieder Phasen, wo es richtig gut lief. Dann hat ihn irgendwas Kleines aus der Ruhe gebracht. Dann hat er sich da durchgequält. Und Ymer hat jetzt auch nicht schlecht gespielt. Ist aber kein herausragender Rasenspieler. Und ja, es war so eine Erstrundenleistung, die wir von vielen jungen Spielern kennen. Jetzt bin ich gespannt, führt die bei ihm eher zu Unsicherheit, weil er sich denkt, oje, oje, die Form vielleicht nicht mehr so gut wie in Queens. Oder sagt er sich, puh, bin ich durchgekommen, das habe ich aber auch richtig gut gemacht. Und er kriegt jetzt auf jeden Fall eine schwere zweite Runde, trifft nämlich auf Cam Norrie. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bissiger Hund, der das Gefühl hat, er wird was zu beweisen, stand hier schon im Halbfinale, hat ein schlechtes Jahr, ist wahrscheinlich nicht so glücklich, dass Draper wirklich riesen viel Aufmerksamkeit bekommt, die Norrie nie auch nur im annähernd bekommen hat, sagen wir es mal so.
Norrie ist in seinen besten Jahren mit dem Fahrrad hier zur Anlage gefahren.
Ja. Und von daher, also Publikum ist garantiert auf Drapers Seite. Ich bin echt gespannt, wie das Match verläuft.
Ja, und ich glaube auch ernsthaft, das ist das, Norrie kann hier der Partypooper sein. Er hat keine überzeugende Saison. Aber ich glaube wirklich, dass er hier so ein kleines bisschen dem Ganzen den Garaus machen könnte. Norrie gewinnt heute in 3 Sätzen gegen Facundo Diaz Acosta und hatte damit auch keine Probleme. 7-5, 7-5, 6-3. Wer sich wirklich schwer getan hat heute, ist Hubert Hurkacz gewesen. 5-7, 6-4, 6-3, 6-4. Anderthalb Sätze habe ich gedacht, Hubert, was machst du da? Radu Albot hat gut gespielt und Radu Albot hat zwischendurch gut retourniert und es kamen wieder diese Schwächen von Hubert Hurkacz zutage. Die Vorhand ist leider wirklich nur so ein bisschen geschoben, aber er hat sich dann doch am Riemen gerissen und wenn jemand den besten Aufschlag der Welt hat, dann kann man sich da auch mit rausretten.
Ja, das war's am Ende. Ne? Ja. Also, kann man sagen, wie es ist. Also ja, er ist der beste Aufschläger der Welt und B, er ist halt wirklich irgendwie, weil, was haben wir denn, die 85% Variante von Zverev oder so genannt.
Ja.
Und er hat ein passives Gemüt und ich glaube, du hältst sehr viel von Fies auf dem Rasen. Bin gespannt, wie die nächste Runde verläuft.
Arthur Fies ist in der zweiten Runde sein Gegner. 4 Sätze gegen den Rekonvaleszenten quasi, Dominik Stricker, der hier mit Protected Ranking angetreten war. In 4 Sätzen hat Arthur Fies gewonnen. Wer heute sich wahrscheinlich auch gedacht hat, was habe ich eigentlich dem Tennisgott getan, das ist Sebastian Korda gewesen. Sebastian Korda hätte eigentlich in der ersten Runde gegen Alejandro Davidovic Fokina antreten sollen. Der konnte aber nicht antreten zu seinem Match und deswegen musste Sebastian Korda auf einen Lucky Loser treffen. Ein Lucky Loser, der sich in der letzten, im letzten Jahr unter die Top 70 oder in diesen letzten Wochen sich unter die Top 70 gespielt hat und der nur deswegen Quali spielen musste, weil er zu spät in die Top 70 reingekommen war. Giovanni Mpeci Perica. Und der hat einfach mal 48 Asse heute geschlagen. Das Match war feinstes 90er-Jahre-Rasentennis. Wenn man sich so Ausschnitte anguckt von, ich sag jetzt mal, David Wheaton gegen Michael Stich aus den 90ern in Wimbledon, dann sieht man exakt das Spiel, was wir hier heute gesehen haben. Vielleicht ein paar längere Ballwechsel. Aber es sind 4 Tiebreaks gespielt worden. Mpeci Perica gewinnt 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 6-3 und steht in der zweiten Runde. Und Sebastian Korda wird sich gedacht haben, ja, dann geht mir doch nicht auf den Geist.
Ja, und ich meine, wir sind immer alle ziemlich gut darin, Ausreden für ihn zu finden. Und ich stehe da auch mal vorne in der ersten Reihe. Und ich hatte ihn hier auch ins Halbfinale getippt. Und das ist natürlich bitter. Und du hast die Asse schon angesprochen. Und Korda hat der 11 Breakbälle, hat keinen nutzen können. Aber auf der anderen Seite, er verdattelt halt solche Matches auch. Ja. Und er gewinnt kaum mal große Matches. Und das gehört irgendwie dazu. Und das Potenzial ist riesig, das sehen wir alle, nur er beweist es halt ganz, ganz selten. Und er hatte letztes Jahr, nachdem er in Queens das Halbfinale erreicht hat, irgendwie die Ansage gemacht, ja, also ich bin einer der Wimbledon-Favoriten, ist damals erste Runde rausgegangen, ist jetzt wieder erste Runde rausgegangen. Und klar ist das bitter, aber er beweist es halt auch nicht, ne?
Ja. Yoshihito Nishioka ist der nächste Gegner für Mpeci Perica, der hat in 4 Sätzen gegen Nuno Borges gewonnen. Wer auch raus ist und wer heute mal wieder, also eigentlich so dasselbe in Grün, wie in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat, ist Andrei Rublev. Der hat heute gegen Francisco Comesaña verloren in 4 Sätzen. Comesaña gewinnt mit 6 zu 4, 5 zu 7, 6 zu 2 und 7 zu 6. Hat exzellent aufgeschlagen, Comesaña. Andrei Rublev zwischendurch wieder mit dem Hang zur Selbstzerstörung hat seinen Schläger mehrfach auf den Oberschenkel draufgehauen und auf sein Knie draufgehauen und hat, er kommt nicht aus dieser Spirale raus der Wut. Habe ich dann manchmal das Gefühl. Und er kommt da nicht raus und er schafft es dann, keinen klaren Gedanken zu fassen. Und ich glaube, darüber haben wir schon dutzende Male gesprochen. Er handelt dann nach dem Motto, jetzt muss ich noch mehr draufhauen, jetzt muss ich noch härter schlagen. Und dann wird es ein bisschen kopflos zwischendurch.
Ja, jetzt hat er in der Theorie die Möglichkeit, wirklich mal eine längere Pause zu nehmen. Also er hat für Olympia nicht gemeldet. Die Turniere in Nordamerika fangen erst in 4 Wochen an. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwelche Sandturniere in Europa mitzunehmen, sondern es gibt eigentlich mal einen Grund, 2 Wochen in die Ferien zu fahren und dann nochmal eine Woche über alles nachzudenken und dann wieder zurückzukommen. Ich bin super gespannt, ob er das so macht, weil es gibt keinen Grund, warum er jetzt weiterspielt und er spielt seit Jahren weiter und kommt nicht aus diesem Hamsterrad raus.
Rublev hat für Bostad und für Umag gemeldet.
Ja, aber ernsthaft, ist, sage ich mal, bescheuert, ne?
Ja,
klar. Gibt einfach keinen Grund. Klar, gibt's Kohle, kann ich auch verstehen, aber der Typ hat auch schon, wenn er es jetzt nicht ganz falsch angestellt hat, ein paar Millionen. Also von daher gibt aus meiner Sicht keinen Grund und verstehe ich auch einfach nicht. Und ja, eine ganz schwache Saison. Bin gespannt, wie es weitergeht.
Stefanos Tsitsipas war heute auch wieder grumpy, wie ich von meiner griechischen Kollegin Vicky hören durfte, hat aber gegen Taro Daniel in 3 Sätzen gewonnen. 7-6, 6-4, 7-5, wartet noch auf seinen Gegner. Der wird zwischen Mackenzie McDonald und Emil Roussevori ermittelt. Mackenzie McDonald führt, meine ich, mit 2-1 Sätzen. Flavio Cobodi gewann ein sehr stimmungsvolles Duell, auch auf einem der ganz kleinen Plätze gegen Rinky Hijikata in 4 Sätzen. Und dann gucken wir noch ein bisschen weiter nach oben. Adam Walton gewinnt gegen Federico Coria 6-3, 6-3, 7-5 und ist der Gegner von Francisco Comesaña. Luciano Dardieri gewinnt in 5 Sätzen gegen Jan Schoinski, 6-2 im 5. Und das Draw ist doch jetzt schon so ein kleines bisschen geöffnet für Lorenzo Musetti, oder? Der hat in 4 Sätzen gegen Constant Lestien gewonnen. Der muss doch jetzt den Anspruch haben, mindestens ins Achtelfinale zu kommen und dann Stefanos Tsitsipas oder wem auch immer einen guten Kampf anzubieten.
Ja, weil Dardieri ist kein Rasenspieler, Czajnski auch nicht. Die jeweils sind heute aufeinander getroffen. Comesaña hat noch kein Tourmatch gewonnen, bis auf das heute. Walton ist de facto auch ein Challenger-Spieler, also da muss Musetti in die 4. Runde. Gegen Tsitsipas wäre er meiner Meinung nach der Favorit. Pecci Perica, wenn der jetzt hier wirklich Form aufnimmt und auf einmal sich durch das ganze Draw durchserviert, vielleicht wird der schwierig. Aber eigentlich muss Musetti ins Viertelfinale kommen.
Denke ich auch. Alex Minor in 3 Tiebreaks durchgesetzt gegen James Duckworth. Das war auch tricky. Es war auch ein Lucky Loser. 7-6, 7-6, 7-6. Trifft auf Raumo Munar. Der hat in 4 Sätzen gegen Billy Harris gewonnen aus Großbritannien. Billy Harris, der ja in den letzten Wochen wirklich so herausragend gespielt hat und so ein kleines bisschen dann auch für sich geworben hat und rund um sich einen ganz kleinen Hype aufgebaut hat. Und Thiago Sabuc-Wilc hat gegen Paul Jobb gewonnen in 5 Sätzen. 1-6, 3-6, 7-6, 6-4, 7-5. Und damit gucken wir jetzt aufs Order of Play von morgen auf dem Center Court. Werden eröffnen um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Daniil Medvedev und Alexandra Müller. Danach Emma Navarro gegen Naomi Osaka und dann Jannik Sinner gegen Matteo Berrettini. Nichts einzuwenden gegen diese Ansetzungen auf dem Center Court morgen.
Nee, war fast so zu erwarten, ne?
Also Osaka gegen Navarro finde ich super als zweites Match, weil das, glaube ich, verspricht einiges. Und Sinner gegen Berrettini, gut, das ist eh No-Doubter. Ne?
Ja, und wird dann gesendet quasi gegen Raducanu. Also ja. Dann, wenn die Leute keine Aufschlagstennis sehen wollen, dann können sie zu Raducanu gegen Mertens wahrscheinlich.
Ankat Veroni gegen Coco Gauff als erstes auf dem Nummer 1 Court, Carlos Alcaraz gegen Alexander Vukic und dann Emma Raducanu gegen Elise Mertens. Auf dem Court 15 morgen haben wir die beiden deutschen Herren, Jan-Lennard Struff, der auf Zhang Zhiden treffen wird, und Daniel Altmaier gegen Denis Shapovalov. Und morgen geht es auch mit dem Doppel los. Kravitz-Pütz sind unter anderem unterwegs, auch Konstantin Franzen und Hendrik Jebens. Morgen gibt es auch wieder einen Podcast, gibt es, ne?
Ja.
Gut. Es gibt morgen einen Podcast und dann werden wir uns mit den ersten Matches der zweiten Runde melden und natürlich mit dem Abschluss der ersten Runde. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und gerne auch noch auf Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, entweder per PayPal oder per Steady. Und diese Links dazu gibt es in den Shownotes. In der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.